SR Kultur. Fragen an den Autor.
Kai Schmieding hier. Herzlich willkommen im Siebenpfeifer-Haus in Homburg. Hallo. Ja, herzlich willkommen den Menschen hier im Saal, am Radio und am Podcastgerät. Der Siebenpfeifer-Saal in Homburg, wir zeichnen an einem 14. September auf, ist voll bis auf den letzten Platz. Und das hat auch damit zu tun, dass wir heute einen Gast haben, der eben nicht nur wie all meine anderen Gäste auch ein unterhaltsames und informatives Buch geschrieben hat, sondern er gehört auch zu ganz bekannten und gut informierten Berliner Politikjournalisten. Er ist, kann man so sagen, der Fernseh-Talkshow-Politikerklärer der Republik. Herzlich willkommen, Robin Alexander. Hallo.
Guten Morgen. Wie schön, dass Sie alle da sind oder zugeschaltet haben.
Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Letzte Chance, der neue Kanzler und der Kampf um die Demokratie ist der Titel des Buches. Zentrale Frage, ist der neue Kanzler diesen Herausforderungen gewachsen? Er will ja ganz anders regieren als die abgewählte Ampelregierung. Die Herausforderungen aber bleiben, Wirtschaftskrise, Migration, die Trumps und Putins dieser Welt und die extreme Rechte. Darüber wollen wir sprechen. Ich freue mich besonders auch auf die Fragen hier aus dem Saal in der nächsten Stunde. Wir wollen aber auch ein bisschen zunächst was über unseren Gast erfahren. Herr Alexander, bevor wir einsteigen ins Thema, der Spiegel hat unlängst ausgewertet, das habe ich mir heute Morgen noch angeguckt, wer in den letzten 10 Jahren am häufigsten auf dem Politik-Talkshow-Sofa gesessen hat. Wissen Sie, wo Sie da gelandet sind? Auf welchem Platz?
3, oder?
Das ist richtig, Platz 3. Also da hat er doch hingeguckt. 109 Talkshow-Auftritte hat der Spiegel gezählt in 10 Jahren mit Robin Alexander. Platz 2, Elmar Thewissen, 113 Auftritte. Platz 1, wer will raten? Jemand im Saal, kommt jemand drauf, wer es ist? Platz 1? Ich höre hier den Namen Lauterbach und Wagenknecht. Nein, es ist Karl Lauterbach tatsächlich. 119 Auftritte. Da hat wohl die Pandemiezeit noch eine entscheidende Rolle gespielt.
Karl Lauterbach war so oft bei Lanz, dass er angefangen hat, rumzumosern, dass hinter der Kulisse immer Gummibärchen und so liegen. Und deshalb haben die das geändert und jetzt liegen da immer Früchte und Nüsse.
Wie ist das ansonsten bei Lanz? Gibt es da lecker Catering? Lohnt sich das auch des Essens wegen dahin zu gehen?
Da kann man wirklich nicht klagen. Aber das Lustige bei mir ist, und wir sind ja hier eine Büchersendung, sonst ist es ja oft so, Leute sind oft im Fernsehen und dann kommen Verlage und sagen, mach mal ein Buch und wir machen dein Gesicht auf das Buch und das verkauft sich schon. Also Fernsehnasen werden Buchautoren. Und bei mir war es umgekehrt, weil ich kam zum ersten Mal zu Lanz mit meinem Buch Die Getriebenen, weil der Lanz das so interessant fand. Also ich bin eine Buchnase, die ins Fernsehen verschlagen wurde.
Eine Buchnase, die ins Fernsehen verschlagen wurde. Aber ich frage mich, sehen Sie sich denn eigentlich dann auch selber gerne im Fernsehen? Also gucken Sie sich das dann an, wenn Sie da an so einem Lanzabend waren?
Danach? Nee, also ich...
Warum nicht?
Ich weiß ja, was gesprochen wurde. Ich war ja da.
Naja, Sie könnten ja gucken, wie sind Ihre Pointen angekommen, wie sind Ihre Analysen angekommen, wie wurde das geschnitten? Das interessiert Sie gar nicht.
Also A, kann man hinterher sowieso nichts mehr machen, wenn was schiefgegangen ist. Und dann habe ich eine Frau, die gelernte Fernsehjournalistin ist unter anderem. Und die hat mir so ein paar Tipps gegeben. Zum Beispiel, was man immer falsch macht, man konzentriert sich beim Reden. Und wenn andere reden, lässt man die Mundwinkel hängen. Und dann zeigt die Kamera auf einen und das wird als Missfallen gedeutet. Deshalb hat meine Frau immer gesagt, bedenke, du kannst auch zu sehen sein, wenn du nicht sprichst.
Also üben Sie vom Spiegel zu Hause auch dann so Gesten des Interessiertseins, des Interessiertzuhörens?
Nee, oder? Nee, aber meine Frau redet mir schon ins Gewissen und sie beruhigt mich auch. Sie sagt nämlich immer, mach dir keine Sorgen, du musst nicht gut aussehen, sondern kompetent.
Ich habe noch ein Zitat aus dem Spiegel, weil man immer das Gefühl hat, Robin Alexander zitiere gerade spontan aus einer geheimen SMS, übersieht man leicht, dass er stets an einer größeren, oft tragischen Geschichte strickt, der Balzac des Politikbetriebs. Fühlen Sie sich geschmeichelt?
Also vor 2 Tagen hat Dennis Scheck gesagt, ich würde das im politischen Berlin beschreiben wie die Kämpfe von Troja. Also die langmähnigen Achäer gegen die pferdereitenden Troer oder so. Und ich finde, ja, ich glaube, jetzt bin ich bald mit den Vergleichen durch, ne? Also dicker kann man nicht mehr auftragen.
Also Balzac, sagen Romanisten, ich habe es extra nochmal geguckt, hat ja ein detailliertes und umfassendes Bild der Gesellschaft zeichnen wollen, ihrer Sitten und menschlichen Triebkräfte, Gier, Karrierewille, Sexsucht. So eine Art politisches Sittenbild sind ihre Bücher ja doch schon auch, oder?
Interessant ist, es gibt so einen Autor in Großbritannien, der heißt Tim Shipman, der hat so ein Buch über den Brexit geschrieben, das sehr erfolgreich war und seitdem weitere. Und der arbeitet nach derselben Methode wie ich, also der erzählt einfach nach, was passiert ist. Und wenn Sie diese Bücher lesen, also die von diesem Shipman und meine, merken Sie, wie unterschiedlich die Länder sind. Man würde ja sagen, Großbritannien, auch im Parlament, sind ein westliches Land, aber es ist total anders. Also in Großbritannien haben Sie um 3 Uhr nachts ein Dinner von Tory-Leuten in einem großen Guesthouse und das läuft in Berlin alles wesentlich weniger glamourös ab. Aber da kann ich nichts machen, also der Stoff ist ja vorgegeben.
Aber Sie machen ja schon was draus. Also Sie spitzen ja auch zu und Sie bringen es in eine Fassung, dass es beim Lesen sich ja schon liest, wie ein Roman teilweise so ein bisschen. Mit Verlierern, mit Menschen, die tief fallen, mit Fallhöhe, mit Tragik.
Ja, aber das ist doch so. Also die Dinge, die ich beschreibe, sind ja geschehen. Und sie sind auch in dieser Dramatik geschehen. Ja, das ist so. Also denken Sie, wir hier im Saarland sind, der Fall von Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja, da denkt man, man ist fast Kanzlerin. Und dann stürzt man über eine Intrige von Leuten im Thüringer Landtag. Aber es ist so geschehen. Also die Fallhöhe, die Dramatik, so ist, das wäre ich fast gesagt, das Leben, aber mindestens die Politik.
Wenn man Ihre Bücher liest, dann staunt man auf jeden Fall über das, was Sie alles wissen, an Einzelheiten, was da passiert ist. Und es ist halt eben nicht so Relotius-mäßig beschrieben, wie das im Spiegel mal war. Man spürt, das ist alles faktenbasiert, das hat Ihnen jemand gesagt. Haben Sie da so ein Netzwerk von Leuten in der politischen Blase, die Ihnen bewusst was stecken, weil sie wissen, der Alexander, der macht schon das Richtige draus?
Na, also mein Vorteil ist, dass die Leute mich jetzt kennen und auch meine Art zu arbeiten kennen. Und ich mache das so, dass ich, wenn ich so ein Buch schreibe, mich den Leuten verabrede und denen sage, was wir jetzt besprechen, wird öffentlich, aber nicht nächste Woche. Also Sie können mir jetzt was erzählen und ich werde das nicht im Podcast senden. Ich werde das nicht in die Kolumne in der WAMS schreiben. Das kommt erst im Buch. So, und dann sprechen die ein bisschen freier. Und ich versuche das immer, Politiker sind immer schon in diesem Modus, etwas zu bewerten, etwas zu erklären. Und ich versuche die immer so ein bisschen zurückzuholen ins Nacherzählen. Also manche gehen mit mir richtig ihre Outlook-Kalender am Computer durch. Und dann ist auch irre, weil die Erinnerung trügt ja manchmal. Ne? Also schon die Erinnerung ist ja eine Geschichte, die man sich selber erzählt. Und wenn die Kalender durchgehen, dann sagen die, ach da hat der und der mich angerufen, das hatte ich schon vergessen. Oder dann war ja das und dann hatten wir noch gedacht so, ja. Und über diese Rekonstruktion, die ich ja dann von den verschiedenen zusammenbastel sozusagen, darüber kommt diese Kleinteiligkeit.
Also Sie bemühen sich bei der Kleinteiligkeit dann auch um Neutralität? Weil man kann sich ja vorstellen, derjenige, der Ihnen, ich sage jetzt mal salopp, was steckt, also eine Information gibt, der hat schon eine Erwartung, die Erzählung, das Narrativ in eine bestimmte Richtung ja zu bringen. Sind Sie da immun dagegen, dass Sie sich davon vielleicht auch instrumentalisieren lassen?
Das ist so. Das ist aber immer so im Journalismus. Also politische Kommunikation hat immer eine Intention. Also die Leute erzählen mir das nicht, damit ich das abends meiner Frau und meinen Kindern erzähle, sondern die haben schon die Vorstellung, dass ich das weitersage und damit die öffentliche Meinung präge. Das muss man wissen und dagegen gibt es Techniken. Also immer die andere Seite holen, so. Aber das ist das Spannungsfeld des Journalismus.
Ja. Wir erfahren jetzt im Buch, ja, wir erleben das nochmal nach, wie die Ampel erlischt, an welchen Stellen Dinge nicht nur kommunikationstechnisch, sondern auch handwerklich schiefgelaufen sind. Was ist dabei die zentrale Idee von dem Buch? Soll das so ähnlich sein wie eine Blackbox, die man bei einem Flugzeugabsturz findet und dann nochmal genau nachvollzieht, welche Verkettung zu fatalen Umständen geführt hat?
Die zentrale Idee des Buches war, dass wir eine neue Kanzlerschaft haben mit Friedrich Merz. Und der erste Teil des Buches beschreibt ja, wie Merz Kanzler wird, was da geschehen ist. Und blickt dann aber nochmal zurück zur Ampel, weil ich glaube, dass die Probleme der Ampel nicht allein in den Protagonisten lagen. Also auch wenn dann ein Olaf Scholz, ein Christian Lindner, ein Robert Habeck, das sind alles sehr spezielle Menschen. Aber die Probleme und auch das Scheitern liegt auch an den strukturellen Rahmenbedingungen. Und deshalb ist es lehrreich, sich das nochmal zu vergegenwärtigen, weil das ist alles noch da. Alle Probleme der Ampel, alle Schwierigkeiten sind noch da. Und deshalb ist es meiner Meinung nach produktiv, sich das nochmal vor Augen zu führen.
Das ist ja eine starke These. Also bei der Ampel hat man gesagt, da haben möglicherweise Leute zusammengefunden, die keinen gemeinsamen Plan hatten, die möglicherweise keine gemeinsame Idee hatten, auch wenn sie das am Anfang medienmäßig natürlich so.
Ja, aber das haben wir doch jetzt auch wieder.
Ist das jetzt auch wieder? Die haben keinen Plan?
Also früher war es doch so, man wählte und dann bekam man eine Richtung. Also lange war das Helmut Kohl schwarz-gelb. Und dann war das irgendwann Gerhard Schröder, Joschka Fischer, rot-grün. Ja? Also man konnte sagen, mit dem Kohl, das geht jetzt nicht mehr so weiter, jetzt wählen wir mal die anderen. Ja? Das ist aber gar nicht mehr möglich, weil die politischen Ränder so stark geworden sind, dass die Mitte zwar noch regieren kann bei uns, aber nur noch lagerübergreifend. Also der Scholz und der Habeck mussten mit dem Lindner zusammengehen. Und der Merz muss mit der SPD zusammengehen, weil die Mehrheiten sind nicht da. Das heißt, eine Regierung aus lagerübergreifend zu formen, das ist die große Herausforderung, die geblieben ist. Und damit auch diese riesigen Fliehkräfte.
Was ist die zentrale Lehre, die Friedrich Merz aus dem Scheitern der Ampel ziehen sollte? Die Mitte ist extrem unter Druck heute. Die Wähler scheinen, ich sag mal, ermüdet von Profilierungsversuchen der Koalitionspartner auf gegenseitige Kosten. Was sollte Merz beherzigen? Was ist das Zentrale, was er lernen sollte aus dem Ampel aus?
Also ich glaube, und darin komme ich an dem Buch auch mit vielen Beispielen, dass es nicht mehr gelingt, wie früher, sich in der Mitte gegen die Mitbewerber zu profilieren oder ich sag mal auf deren Kosten. Also ich gebe mal ein Beispiel. Angela Merkel hatte ja auch mal eine Regierungszeit mit der FDP und da hatte die FDP am Ende ziemlich die Torte im Gesicht und flog auch aus dem Bundestag und Merkel hatte ein super Ergebnis. Das heißt, in der politischen Mitte konnte man den Mitbewerber sozusagen unter Wasser drücken. Das geht jetzt nicht mehr, weil die Ränder so stark geworden sind. Ja, in dem Buch wird ja beschrieben, wie Robert Habeck so einen Höhenflug hat und die anderen dann sagen, den müssen wir jetzt mal ein bisschen erden. Und dieses Erden gelingt, aber die anderen profitieren nicht, sondern es profitieren die, die ganz außen spielen. Das heißt, ich glaube, dass bestimmtes Gegeneinander profilieren in einer Regierung der Mitte nicht mehr funktioniert, wie es früher funktioniert hat. Und dass dann im Umkehrschluss man natürlich sich über gemeinsame Erfolge profilieren sollte.
Ja, jeder Schritt, den die CDU auf die SPD zumacht, bringt sie weiter vom konservativen Milieu möglicherweise weg oder von einem Milieu, das auf keinen Fall linksgrün will. Und umgekehrt, jeder Schritt, den die SPD auf die CDU zumacht, bringt Wähler von der SPD zu AfD und zur Linkspartei. Das ist doch ein Problem, was schwer zu lösen ist, wenn die Parteien ihr Profil behalten wollen.
Naja, sie haben den seltsamen Widerspruch, dass Parteien, die kleiner werden, glauben, ihr Profil immer schärfer rausarbeiten zu müssen. Also ein Beispiel, in den 70er Jahren hatte die SPD fast 1 Million Mitglieder. Jetzt hat die SPD bald nur noch 300.000. Aber diese 300.000 sind sozusagen selbstbewusstere Sozialdemokraten als die 1 Million, weil sie so ein Abgrenzungs- und Profilierungsbedürfnis haben. Ja? Also ein kleinerer Zuspruch gibt dieses Gefühl, wir müssen uns stärker gegeneinander abgrenzen. Ich glaube aber, dass das nicht stimmt. Ich glaube im Gegenteil, dass die politische Mitte ein Interesse am Gelingen hat über Lagergrenzen hinaus. Jetzt nehmen wir mal an, jemand ist im Saarland gibt es ja noch viele davon, ist ein anständiger Sozialdemokrat. Wünscht der, dass Friedrich Merz als Kanzler scheitert in der jetzigen Situation? Meine These ist nein, weil das ist doch unser Land und wir sind in der Bredouille. Also es gibt doch eigentlich ein Bedürfnis des Gelingens aus der politischen Mitte und deshalb glaube ich, dass diese Profilierungsversuchung bisschen überwunden werden muss.
Aber was heißt es jetzt konkret? Im Buch heißt es, glaube ich, sinngemäß an einer Stelle, die SPD könnte ja in dieser Arbeitsgemeinschaft für den sozialen Ausgleich sorgen und die CDU geht das Thema Migration möglichst unbehelligt von der SPD an. Ist das denn zu realisieren?
Ja, Zweiteres geschieht ja interessanterweise. Also was wir jetzt haben, ist, dass an den Grenzen Leute zurückgewiesen werden, die um Asyl bitten. Das ist genau das, was Angela Merkel Horst Seehofer immer verweigert hat. Also ein CSU-Innenminister tut jetzt mit dem Segen der SPD, also ich gebe zu dem etwas stillen Segen, aber sie lassen es ja geschehen, das, was Merkel Seehofer nicht zugestanden hat. Also da geht es.
Andererseits, konkretes Beispiel aus der Gegenwart, die Bundesregierung hat einen Herbst der Reformen angekündigt. Ich sage, der eine Partner, die Union, wir können das Sozialsystem nicht mehr leisten und der andere, die SPD, nennt das Bullshit. Hat der Kanzler denn einen Plan, wie er die SPD da mitnimmt?
Das ist jetzt eine Frage in die Zukunft, das muss in den nächsten Wochen passieren. Noch ist es nicht passiert, aber auch da, also die Reform der Sozialsysteme, ist es nicht auch ein Anliegen, was die SPD haben könnte? War das Bürgergeld für das SPD-Milieu ein Bringer? Hat das funktioniert? Oder haben nicht gerade viele Leute, die eigentlich SPD-affin sind, gesagt, hier stimmt was nicht. Ja, also ich glaube, wenn man sich löst aus den ganz groben Schablonen, ist es wie im richtigen Leben. Dann findet man vielleicht einen Bereich, wo man gut zusammenarbeiten kann.
Robin Alexander ist unser Gast. Wir machen Fragen an den Autor heute in Homburg auf der Hombuch im Siebenpfeifer-Haus. Gibt es Fragen hier im Saal? Da hinten haben wir eine erste Frage. Bitte schön.
Die Amerikaner fordern seit Jahren, dass die NATO-Mitglieder ihren Verteidigungshaushalt erhöhen. Und wir haben mit der Zeitenwende bei Scholz jetzt einen Billionenfonds bekommen für die Verteidigung. US-Präsident Trump hat in seiner ersten Amtszeit begonnen, die amerikanische Infrastruktur zu erneuern und auszubauen. Und wir haben jetzt einen Investitionsfonds für die deutsche Infrastruktur bekommen, auch wieder in Milliardenhöhe. Also meine erste Frage ist, wie fremdbestimmt ist die deutsche Politik und wie groß ist der politische Raum, noch eigenständig Politik machen zu können? Und die zweite Frage ist, Sie haben in einer Diskussionsveranstaltung mit dem Hamburger Abendblatt gesagt, Bundeskanzler Merz bekomme Informationen zur politischen Lage in Deutschland aus den USA. Wie ist Ihre Einschätzung? Bekommt Bundeskanzler Merz auch Anweisungen, wie er sich politisch zu verhalten hat?
Also die erste Frage war, wenn ich es richtig verstanden habe, welchen Spielraum hat die deutsche Politik auch was zu machen, was die Amerikaner nicht wollen, richtig? Ja, da sind doch die von Ihnen angesprochenen Verteidigungsausgaben ein gutes Beispiel. Wenn die Amerikaner haben 10 Jahre lang gesagt, erhöht bitte die Verteidigungsausgaben und die Deutschen haben es nicht gemacht. So, oder die Amerikaner haben 10 Jahre gesagt, noch länger, lasst das mit Nord Stream 2, das ist ein Unglück und die Pipeline wurde doch gebaut. Und die Amerikaner haben vor 20 Jahren gesagt, kommt mit in den Irakkrieg. Und Gerhard Schröder hat gesagt, nö, machen wir nicht. So. Also das ist doch, also diese Tatsachen sprechen doch eine deutliche Sprache. Und das Zweite, was Sie sagten, in dem Buch steht, dass Merz Informationen in Washington hat, was Trump tut. Ja, und das ist natürlich für einen deutschen Bundeskanzler auch, da ist er gut beraten, wenn er Informationen einholt, was Trump tut, weil das hat ja Rückwirkungen auf uns. Aber darüber würde sich, glaube ich, jeder Bundeskanzler bemühen.
Gibt es weitere Fragen aus dem Saal? Hier vorne gibt es eine, bitteschön.
Was mich interessieren würde, ist die Frage zu der Zollsituation Amerika und Europa. Wie sich Deutschland insbesondere als unser Land verhalten soll, ob sie die tagtäglichen idiotischen Aussagen, Anweisungen, Planungen von Trump einfach ignorieren sollen oder dass man einfach mal sagt, jetzt langt's aber, jetzt haben wir mal auf den Tisch soweit und nicht weiter. Und das verunsichert mich sehr, weil, Sie haben vorhin Saarland angesprochen, Saarland ist ein kleines Land, aber ein technologisch hochinteressantes Land, das auch viel importiert, insbesondere nach Amerika. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie sollen wir mit dieser Situation umgehen?
Die Zölle werden nicht von Deutschland verhandelt, sondern von Europa. Also Zollpolitik ist eine der Dinge, die sozusagen vergemeinschaftet sind. Und das war, glaube ich, ein großes Glück, weil man dadurch ein bisschen mehr Verhandlungsmacht hatte, als wenn man jedes einzelne Land verhandelt hätte. Was dabei rausgekommen ist, jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, auf die Produkte von europäischen Unternehmen werden 15% zollfällig und umgekehrt auf amerikanische Produkte 0%, ist jetzt irgendwie nicht so der Hit. Evident. Aber augenscheinlich hatten die Europäer Angst, dass es noch schlimmer wird. Ja? Und die einzige Antwort auf sowas ist, wenn man sich zu sehr abhängig fühlt von Amerika, muss man unabhängig werden. Wenn man unabhängig werden will, muss man ein stärkeres Militär, stärkere Unternehmen, mehr investieren. Also da beißt sich dann so eine Katze in den Schwanz. Ne?
Sie haben vorhin gesagt, das Bürgergeld ist möglicherweise, ja, ist das ein erster richtiger Test jetzt für Schwarz-Rot?
Ja, also die haben ja das Interessante gemacht, die haben in den Koalitionsverhandlungen sich auf die Revolution der Finanzen verständigt, also diese große Sondervermögen-Ausnahme für die Rüstung von der Schuldenbremse. Und dann haben sie geschafft, dass die Unternehmen diese riesigen Abschreibungen machen und danach eine Unternehmenssteuerreform. Aber alle weiteren Reformen haben sie in Kommissionen verlagert. Also jetzt werden Kommissionen eingesetzt für Rente, für Pflege, für Gesundheit. Und das Einzige, was sozusagen noch vor den Kommissionen gemacht werden soll, ist das Bürgergeld. Deshalb ist das Bürgergeld so ein Test, wie stark kriegen Sie diese Reform hin?
5 Milliarden will Merz sparen. Haben Sie verstanden, wie das gehen soll, wie das realisiert werden soll?
Nee, ich habe auch, diese 5 Milliarden kamen ja in einem Interview, wo er gefragt wurde und hat er gesagt, 10% müssen wir uns schon zutrauen. Und 50 Milliarden Bürgergeld, dann 10% kommen Sie bei 5 Milliarden raus. Aber keiner weiß, ob diese Summe irgendwie unterlegt ist. Weil das Problem beim Bürgergeld ist ja, es gibt ein Existenzminimum. Das ist vom Verfassungsgericht sozusagen festgelegt. Da kommen Sie nicht runter. dann kommt immer die Fantasie auf, man könne über das Wohngeld arbeiten, dass man den Leuten also sagt, wir bezahlen eure Wohnung nur bis, das gegriffener Wert, 15 Euro pro Quadratmeter. Ja? Wenn sie das aber machen, beispielsweise in München, dann schmeißen sie die Leute aus der Wohnung raus und sie finden in München keine Wohnung für 15 Euro. Also es gibt einfach keine. So, und da die dann aber nicht aus München wegziehen müssen, können sie die ins Hotel stecken. Und das können sie auch wieder bezahlen. Ja, also das ist auch, es ist keine Banalität. Wo man wirklich viel sparen würde beim Bürgergeld ist, wenn die Leute anfangen würden zu arbeiten. Ja, also wenn man das hinkriegt, also entweder durch Wirtschaftswachstum oder indem man sagt, ihr kriegt kein Bürgergeld mehr, wenn ihr nicht was macht. Also wenn sie Leute einfach aus dem Bezug nehmen, da kommen dann die Einsparungen her. So ähnlich wie bei Gerd Schröder. Also Hartz IV hat ja auch gespart, weil einfach 2,5 Millionen Leute am Ende mehr gearbeitet haben als vorher und keine Sozialleistung mehr gekriegt haben.
Die große Frage bleibt aber ja, was muss man tun, um die Menschen nicht zu den Rechtspopulisten zu treiben? Die Unionsstrategie, Sie haben gerade gesagt, es funktioniert, wenn es Wirtschaftswachstum gibt und wenn die Menschen arbeiten. Die SPD-Haltung ist aber ja auch nachvollziehbar. Also gerade Menschen, denen es nicht so gut geht, die haben große Angst vor Reformen.
Na, ich weiß nicht. Also ich finde ja, das Interessante beim Bürgergeld ist doch, dass eine Sozialreform oder eine Sozialleistung kreiert wurde, die SPD gar nicht populär gemacht hat. Ja, also ich glaube, das ist genau das Gegenteil vom Mindestlohn. Olaf Scholz hat doch diese damals Bundestagswahl auch mit dem Mindestlohn gewonnen, weil das Argument, wer den ganzen Tag arbeiten geht, muss mindestens so viel haben, seine Familie ernähren zu können. Dieses Argument leuchtet unmittelbar ein. Und zwar über ganz viele Milieus hinweg. Und wenn man dann sagt, wenn der Markt das nicht hergibt, dann müssen wir das halt vorschreiben, haben sie immer noch breite Mehrheiten, weil das ist ein Gerechtigkeitsthema. Aber der gleiche Gerechtigkeitsimpuls, der bei dem Mindestlohn dem Scholz die Wähler zugetrieben hat, hat beim Bürgergeld die Wähler von ihm weggetrieben, weil die Leute gesagt haben, Moment, der den ganzen Tag arbeiten geht, der hat nur genauso viel oder fast so viel wie der nicht arbeitet, das ist doch ungerecht. Ja? Das heißt, dieser Gerechtigkeitsimpuls, den hat das Bürgergeld nicht befriedet, sondern sozusagen verletzt. Und dann noch durch seine semantische Überhöhung. Also ich meine, früher hieß das ja mal Hartz oder so, Grundsicherung soll das jetzt wieder heißen. Ja? Und dieses Bürgergeld, da klingt ja schon an, das kriegt jeder, da hat man so ein Recht drauf. Das ist so semantisch mit einem Fuß im bedingungslosen Grundeinkommen. Mhm. Ja? Und also das Bürgergeld klang noch schlechter, als es war. Und das hat der SPD geschadet. Da hat die SPD echt eine Fehleinschätzung ihrer eigenen Klientel gehabt.
Gibt es eine weitere Frage hier aus dem Saal? Hier vorne gibt es eine Frage.
Ja, vielleicht eine Frage nochmal zu Ihrer Arbeit generell, also nicht zur aktuellen Politik. Der Sprung vom Journalisten zum Buchautor. Was dann die Motivation? Reichweite, mehr Raum, um Zusammenhänge herzustellen. Gut, ich spekuliere gerade. Und die zweite Frage, die mich auch interessieren würde in Ihrer Biografie. Sie haben bei der Taz angefangen, sind zur Welt gewechselt und dort gefühlt zu Hause. Wie kann man denn das sich erklären oder verstehen?
Ich hatte mir immer früher scherzhafte Bemerkung zurechtgelegt. Ich habe erst Vernunft angenommen und dann ein gutes Angebot. Und die Reihenfolge ist mir auch wichtig. Das stimmt aber nicht ganz, weil ich war zwischen der Taz und der Welt auch noch bei Vanity Fair. Vanity Fair ist so eine fancy amerikanische Zeitung, die in Deutschland spektakulär pleite gegangen ist.
Und da, worüber haben Sie da geschrieben bei Vanity Fair?
Auch Politik. Also Vanity Fair ist ja so in Amerika, die haben wahnsinnig teure Fotostrecken und Models, aber die haben auch 20 Seiten über Waterboarding oder so. Also das machen die auch. Aber bei uns hat es halt nicht geklappt, damit sind wir pleite gegangen. Aber dieses Taz zur Welt, da gibt es einige. Also da könnte ich Ihnen jetzt irgendwie 5, 6 Namen auf. Ich weiß nicht, die sind auch nah beieinander. Also mein Arbeitsweg hat sich nicht sehr verändert. Ich fahre die gleiche Strecke mit dem Fahrrad.
So ein bisschen war die Frage ja auch, was Sie bewogen hat, politischer Journalist zu werden und auch jetzt Politikerklärer. Wussten Sie das schon immer, dass Sie das gerne machen wollten, auch als ganz junger Mensch?
Nee, ich habe Journalismus und Geschichte studiert und lange das in der Schwebe gehalten. Und ganz witzig ist, mein bester Freund hat das genauso gemacht und ist dann Historiker geworden. Und wenn wir uns treffen, erzählen wir einander immer, du hast es richtig gemacht. Journalismus hat so eine schwierige Versuchung, weil wenn Sie Geschichte studieren und sich dann so langsam einarbeiten, bis Sie da was Relevantes veröffentlichen, sind Sie irgendwie 33 oder so. Oder jedenfalls war das früher so. Und bei Journalismus ist es so, wenn Sie einen Text schreiben, der ein bisschen Aufruhr erregt, dann können sie schon mit 22 diese Aufmerksamkeit haben. Deshalb ist das so eine Versuchung, über die man da auf dunkle Wege geführt wird.
Also ein bisschen dann schon auch Eitelkeit, ne? dass man sich freut, dass das ankommt, dass das gelesen wird.
Weiß nicht, heutzutage sagt man doch immer, wie heißt das so, Wirkungserfahrung oder so. Aber ich meine, ist doch klar, man schreibt doch den Text nicht, um den abzuheften. Also
ist natürlich dann nochmal ein Unterschied, ob ich einen Text für die Taz jetzt schreibe oder ob ich bei Markus Lanz sitze und am nächsten Tag wird das in Versatzstücken rauf und runter im Internet gespielt,
nee, was ich gesagt habe. Vorsicht. Nee? Also ich war ja, also bevor ich bei der Taz war, war ich auch bei der WAZ und WAZ Wanne-Eickel habe ich mein erstes Praktikum gemacht. Und unterschätzen Sie den Lokaljournalismus nicht. Also wenn in Homburg ein fleißiger Journalist einen Skandal des Bürgermeisters aufdeckt, da werden Sie alle darüber reden. Das verspreche ich Ihnen aber. So. Und wenn es diesen einen fleißigen Journalisten nicht gibt, dann kommt das nie raus. Und zu Friedrich Merz beobachten ein paar mehr Leute als ich. Also dieser eine fleißige Homburger Journalist, der ist für die Demokratie wichtiger als ich.
Ein Plädoyer für den Lokaljournalismus. Ja. Aber auch der muss sich finanzieren. Der muss irgendwie auch Klicks bringen. Wenn er keine Zeitungen verkauft, muss er Klicks bringen. Funktioniert das? Also der hat ja doch große Probleme, gerade der Lokaljournalismus, sich auch zu refinanzieren.
Ja, das stimmt. Also das ganz grauenvoll ist das in Amerika. Da gibt es ganze Landschaften, wo es überhaupt keinen Journalismus mehr gibt. Und das ist ein Problem. Allerdings ein Problem, für das ich keine Lösung habe.
Man könnte sagen, es gibt Subventionen vielleicht von der öffentlichen Hand für journalistische Unternehmen.
Man könnte sowas aufmachen wie einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ach, haben wir ja schon.
Der darf keinen Lokaljournalismus machen. Der macht keinen Lokaljournalismus.
Ja, aber man könnte ja...
Mich würde mal interessieren, also Ihr Werdegang, den der Hörer auch ansprach, bei Ihnen zu Hause, als Sie Kind waren, wurde da am Frühstückstisch schon viel über Politik so diskutiert? War das wichtig bei Ihnen?
Ja, also meine Eltern sind beide Sozialdemokraten. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, ich komme aus Wanne-Eickel, wo früher alle in der SPD waren. Und meine Eltern sind die erste Generation, die studieren durfte. Hier im Saarland kennt man das ja wahrscheinlich, ne? Also meine Großväter haben nicht studiert, weil da hieß es noch, Arbeiterkinder studieren nicht. Ich weiß noch, einer meiner Großväter, der hatte so einen ganzen Schrank voll Bücher von Sebastian Haffner. Das war so ein Autor, der super erklären konnte, ohne in so einem akademischen Jargon zu verfallen. Und das war für solche Leute, die ambitioniert waren, schlau waren, aber keine formale Bildung hatten, weil die ihnen verweigert worden war das ein wichtiger Autor. Also ich komme aus einem politischen Haushalt, ja.
Gab es einen bestimmten Moment, ein bestimmtes Thema, an das Sie sich erinnern, dass Sie politisiert hat, wenn man so sagen
will? Naja, ich bin ja nicht so politisiert, ich bin ja nie Aktivist gewesen oder so. Aber lustig ist, ich habe vor Augen, als Kohl Schmidt ablöste, das war dann 1982, ne, da hatte die WAZ die Schlagzeile Helmut geht und Helmut kommt. Das ist die erste Schlagzeile, die ich so in Erinnerung habe. Ja, und mein Vater hatte den Stern abonniert damals. Und der Stern war sehr politisch. Der lag immer bei uns rum.
Und den haben Sie dann gelesen?
Habe ich gelesen. Ich habe dann ganz viel gelesen. Ich weiß auch noch, ich hatte irgendwann mal als Pubertierender bekam ich eine Allergie und musste zu einem bestimmten Arzt gehen und eine Spritze kriegen. Das nannte man Desensibilisierung. Und dann musste ich immer eine Stunde im Wartezimmer sitzen, damit die gucken, ob ich umfalle. Und dann, damals gab es ja kein Netz und so. Und dann bin ich immer vorher zur Bahnhofsbuchhandlung gegangen. Weil in der Bahnhofsbuchhandlung waren alle überregionalen Zeitungen. Und so habe ich dann mal einen Tag die Taz, einen Tag die Faz, einen Tag die SZ, einen Tag die New York Times. Und so habe ich sozusagen mir so ein Spektrum, was journalistisch überhaupt so geht, lesen.
Also SPD-Hintergrund zu Hause von Ihren Eltern?
Ja, dann aber gleichzeitig auch katholisch. Also das ist ja, ist ja alles nicht so ein... Also meine Eltern sind immer zur Kirche gegangen und meine Mutter... Also das ist alles ja nicht so... Die Welt ist nie schwarz und weiß.
Dann die Taz...
Vorher war ich noch in Leipzig studieren, im Osten. Da habe ich meine Frau kennengelernt.
Ich meine das als Kompliment. Ich meine, das merkt man all Ihren Texten und auch Ihren Büchern an, dass Sie kein linientreuer Springer-Journalist sind, würde ich mal sagen. Ich meine es wirklich als Kompliment. Kriegen Sie dann auch manchmal Probleme bei Springer, wenn Sie eine bestimmte Meinung da durchziehen?
Nö, alle sind immer nett zu mir.
Ruft da nicht mal einer an und sagt, nö, das passt jetzt aber nicht so richtig gut?
Nö, also die freuen sich auch, wenn ich erfolgreich bin und alles prima.
Ich habe in der Vorbereitung den Podcast mit Dagmar Rosenfeld gehört, den Sie machen. Und da sagt Frau Rosenfeld so halb ironisch an einer Stelle zu Ihnen, Robin, willst du jetzt Pressesprecher der SPD werden? Also das hat ja schon auch sozusagen einen gewissen Hintergrund.
Naja, Dagmar Rosenfeld ist ja gar nicht mehr bei Springer, sondern ist jetzt bei Pioneer. Und da sprachen wir, glaube ich, über die Erbschaftssteuer. So. Ja, und Dagmar und ich haben jetzt beide eher so einen bürgerlich-liberalen Angang. Aber dass man einfach mal überlegt, was will die SPD damit? Warum bringen die das? Was ist der Plan? Was ist daran vielleicht sinnvoll aus deren Sicht? Also bevor man sagt, kann gar nicht sein, kann man doch einmal verstehen, was wollen die? So. Und ich sage ja immer in diesem Podcast, jetzt stellen wir uns mal in die Schuhe von. Einfach nur, was will die SPD, was will die Grünen, auch was will die Union? Also erstmal, wir können doch zur Meinungsbildung erstmal verstehen, was ist das Konzept?
Das ist ja auch erstmal ein Anfang von gutem Journalismus, dass man beide Seiten hört. Gibt es eine weitere Frage hier aus dem Saal? Sie hören Fragen an den Autor. Von der Hombuch in Homburg. Wir zeichnen am 14. September auf. Robin Alexander ist unser Gast. Und sein Buch trägt den Titel Letzte Chance, der neue Kanzler und der Kampf um die Demokratie. Bitte schön.
Ja, ich möchte zur AfD mal kommen, die ja im Grunde genommen die Tagespolitik mitbestimmt. Wenn ich mir Amerika angucke, dort wird peu à peu die Demokratie demontiert. In Frankreich sind die Rechten auch auf dem Vormarsch. Hier in Deutschland scheinen die nicht aufzuhalten zu sein, obwohl ich, das ist meine Meinung, die Argumente gar nicht haben, die den Erfolg irgendwie rechtfertigen würde. Wie kann dieser Trend aus Ihrer Sicht gestoppt werden oder umgekehrt werden? Merz, der es ja versprochen hat, dass das so kommen soll, der hat es ja bis jetzt nicht geschafft.
Ich beschreibe eher Pläne, wie man Dinge löst, als dass ich sie selbst entwerfe, ja? Also ich bin ja kein Politikberater, ich bin Journalist. Und deshalb beschreibe ich Ihnen die Idee, die die jetzige Bundesregierung dazu hat. Die jetzige Bundesregierung setzt, um den Zuspruch der AfD zu verkleinern, auf zwei Dinge, die man mit Zahlen messen kann. Das eine ist, dass sie glauben, dass wir die irreguläre Migration deutlich reduzieren müssen. Und das andere ist, dass sie glauben, dass wir ein deutliches Wirtschaftswachstum wieder brauchen, weil wir ja in einem vierten Jahr der Rezession sind. Und dass, wenn diese beiden Annahmen erfüllt sind, die Zustimmungswerte wieder sinken würden. Das ist jetzt erstmal die These der Regierung. Und bei der Senkung der irregulären Migration haben sie tatsächlich große Fortschritte gemacht. Die Zahlen sind deutlich niedriger, als sie vor einem, vor zwei, vor drei Jahren waren. Bei dem Thema Wirtschaftswachstum sind die Zahlen noch nicht da. Das ist aber auch schwierig. Der eine Zuhörer hat es schon angesprochen, wenn der Trump die Zölle macht, haut er uns ja schon wieder ein bisschen Wachstum weg. Also das hängt ja von vielen Dingen in der Welt zusammen. So, das ist der Angang der Bundesregierung. Andere Leute würden sagen, das ist gar nicht mehr nur so mit Zahlen zu adressieren. Es gibt auch ein großes kulturelles Thema mittlerweile. Ja? Und da habe ich so ein bisschen den Verdacht, das sind zwei Thesen, die sich nicht ausschließen. Es kann beides stimmen. Und wenn Sie jetzt mich angucken, als hätte ich eine sehr komplizierte Antwort gegeben. Ich glaube, das ist auch kompliziert, leider.
Sie haben vorhin gesagt, die SPD lässt Merz Dinge tun im Bereich Migration, die Merkel seinerzeit dem Seehofer nicht erlaubt hat. Ist das eine gute Idee, dass die SPD das zulässt? Also, oder was ist das Kalkül der SPD dahinter?
Ich glaube, dass maßgebliche Leute in der SPD verstanden haben, dass wir eine Form von Zuwanderung haben, die ungesteuert ist, die Bevölkerung nicht mehr mitgeht. Und dass, wenn wir wie vor der Bundestagswahl dann auch noch erleben, dass Leute, die als Asylbewerber abgelehnt wurden, Morde begehen, dann entsteht eine Stimmung, in der die Mitte und die SPD großen Schaden nimmt. Und ich glaube, dass die SPD deshalb paradoxerweise die CSU gerade an der Grenze etwas tun lässt, wie gesagt, was Merkel nicht zugelassen hat. Ja? Nämlich diese Zurückweisung.
Es besteht die Hoffnung so ein bisschen dabei, das analysieren Sie auch an einer Stelle, dass wenn dieses Thema sozusagen abgeräumt ist, dass dann wieder Platz da ist für Themen, mit denen sich die SPD profilieren kann. Habe ich das richtig verstanden?
Also wenn Sie so eine Migrationsdebatte führen und Sie besetzen die Extrempositionen, ja, dann sagt die AfD, gar kein Rein, das brauchen wir alles nicht und alles Mist. Und jemand anders sagt, nein, Multikulti, super und so weiter. Und in Wirklichkeit verlieren sie eine Menge der Menschen, weil die meisten Leute sind ja irgendwo dazwischen. Es gibt so einen journalistischen Kollegen, der heißt Nils Heisterhagen, der hat mal ein Buch geschrieben, wie Mitte-Links-Parteien mit Migration umgehen sollen. Und sein Plädoyer ist Thema lösen, Thema wechseln. Also Maßnahmen ergreifen, aber dann auch über was anderes sprechen. Ja? Und das sieht man ja, also die AfD wird das Migrationsthema nie weggeben. Ja? Auch selbst wenn nur 3 Leute kommen, werden die sagen, das sind zu viele. Ja? Aber dass man sagt, so, es gibt eine neue Migrationspolitik, die Zahlen sinken und jetzt reden wir über Wirtschaft, Soziales und sonst was. Das ist eine These, wie man sowas von SPD-seitig angehen kann.
Werden sich Rechtspopulisten nicht dann einfach das nächste Thema suchen, wenn das Thema Migration, was weiß ich, abgeräumt ist? Was wird dann das nächste Thema der Rechtspopulisten sein?
Also ich glaube, da kann man ja so ein bisschen gucken im Ausland, wo die Entwicklung so ein bisschen weiter ist. Ich glaube, Klimaschutz wird ein Riesenthema werden. So ein bisschen im Moment in so einer Senke verschwunden. Ja, wir hatten ja eine große Aufwallung, was auch in dem Buch beschrieben ist, zum Thema Heizungsgesetz. Ne? Also Empörung gegenüber bestimmte Klimaschutzmaßnahmen der Regierung, die als übergriffig empfunden werden. Und jetzt haben wir ja eine Regierung, die sagt, wir machen keine Gesetze mehr dafür, sondern das regelt der Markt. Und der Markt regelt das über den CO2-Preis. Das heißt, der Preis wird künstlich verteuert. Und zum Beispiel zum 1. Januar 2017 wird dieses CO2-Preisregime, das es in der Industrie schon gibt, ausgeweitet auf Heizen und Tanken. Und ich sage voraus, es wird eine Kampagne geben, die Regierung macht den Sprit und das Heizen teurer. Und dann wäre ganz gut, wenn die Regierung sich bis dahin überlegt hätte, was die Antwort ist.
Also das Klima auch als Kulturkampfthema irgendwann.
Ich weiß nicht, also Migration ist ein reales Problem. Das ist nicht nur Kulturkampf. Und natürlich Klimaschutz oder die gezielte Verteuerung von fossilen Energien, das ist ein reales Thema, das ist nicht nur ein Kulturkampf.
Gibt es eine weitere Frage aus dem Saal? Hier vorne, bitteschön.
Ja, ich habe eine Frage zur Weltpolitik. Aus der Veranstaltung mit Ulrich Schwickert habe ich mitgenommen, dass selbst das Verhältnis von Staaten sehr stark geprägt wird durch persönliche Antipathie oder Sympathie der Staatenlenker. Wie ist denn wirklich das Verhältnis Putin-Trump? Können die miteinander oder ist das alles ein Schauspiel? Und zweite Frage, sehen Sie in Deutschland eine Person, die als Mittler auftreten könnte zwischen den beiden Extremen?
Also erste Frage, wie weit ist das Verhältnis zwischen Staaten geprägt von Personen? Dazu gibt es ein Zitat von Wolfgang Schäuble. Als der Finanzminister war, sagte er den Satz, der französische Finanzminister ist mein Freund, egal wie er heißt. So. Und ehrlich gesagt, so machen Profis das. Weil das ist doch klar. Also Frankreich und Deutschland müssen gut miteinander klarkommen. Das ist Kern unseres politischen Interesses. So. Und das muss organisiert werden. Und das ist natürlich nicht banal, weil es gibt natürlich auch Interessenskonflikte, die man dann moderieren muss. Jetzt haben Sie aber natürlich eine Menge Leute auf dieser Ebene der Weltpolitik mittlerweile, die nicht mehr so Schäuble-Profis sind, sondern so seltsame Leute wie Trump. Ja? Und ich habe das schon erlebt damals, welche Mühen Angela Merkel aufgebracht hat, um diesen Trump zu verstehen, oder jetzt Friedrich Merz. Ja? Weil sie müssen ja ein Verhältnis zu diesem Mann aufbauen. Das ist Teil des Jobs. Ja? Und das ist sehr, sehr schwierig. Und bei dem Thema Trump-Putin, also dafür bin ich ja kein Experte, ich bin ja Experte fürs politische Berlin, aber das große Problem ist doch, Trump kommt aus dem Reality-TV. Das ist eigentlich eine Fernsehfigur. Und er arbeitet mit Aufmerksamkeitsspannen so von 1,5 Wochen. Und Putin kommt aus dem sowjetischen Geheimdienst. Das heißt, er arbeitet mit Aufmerksamkeitsspannen von 10 Jahren. Deshalb glaube ich auch, man kann ja sehen, der Trump macht, jetzt mache ich einen Alaska-Gipfel, jetzt mache ich diese. Und wenn der Putin nicht in 2 Wochen, und der Putin macht immer weiter neue Drohnen, neue Soldaten, neue Angriffswellen. Ist ja erkennbar, dass er darauf setzt, dass Trump das Interesse verliert. Ja? Ja, da steht uns noch einiges bevor.
Sie vergleichen das mit einer Soap-Opera. Also bei Trump geht es um Entertainment. Ne? Das ist immer sehr unterhaltsam. Da passiert ständig was. Das ist eigentlich auch gemacht fürs Fernsehen oder fürs Internet. Das Buch handelt ja von Friedrich Merz in erster Linie. Welche Rolle hat er denn in dieser Seifenoper von Trump für sich gefunden? Merkel hatte ja doch eine ganz andere. Die hatte so eine deutlich antagonistische Rolle, wenn ich das richtig erinnere.
Ja, also auch in der ersten Amtszeit von Trump gab es ja diese Kultur des Randschleims. Ne? Also das ist zum Beispiel der japanische Premierminister Kenzo Abe, der fuhr dann in diesen Trump Tower und überreichte irgendwie einen goldenen Golfschläger Und wenn man Merkel fragte, warum sie das nicht so gemacht hat, hat sie gesagt, das hätte der mir doch eh nicht geglaubt. Und da ist was dran, ne? Und also manchmal ist es ja auch banal. Ich glaube, dass Trump wirklich ein Problem hat mit klugen Frauen, die Widerworte geben. Und so rutschte Merkel dann ja tatsächlich in so eine Gegenspielerrolle, weil Merkel auch im amerikanischen Publikum so als Gegenfigur inszeniert wurde. Also die wichtigste Rede in ihrer letzten Amtszeit hat sie gehalten an einer amerikanischen Universität. Und das war so witzig, weil sie wurde dann in dieser Universität vorgestellt, so als die Heldin des freien Westens. Und da wurde gesagt, sie hat die Kernkraftwerke ausgeschaltet, sie hat den Mindestlohn gebracht, sie hat die Ehe für Homosexuelle gebracht und irgendwie noch zwei Punkte. Und das waren ja alle Sachen, die die SPD Merkel abgerungen hat. Also Merkel wurde sozusagen so eine, da hat man dann auch so, ja, sie hat die Fackel der Freiheit übernommen. Und das hat für sie super funktioniert. Also noch heute verkauft sie damit in Amerika eine Menge Bücher mit diesem Image. Nur am Ende hat der Trump noch nicht mal den Hörer abgehoben, wenn sie angerufen hat.
Sie beschreiben das, sie hat an einer Stelle auch ein Foto so extra inszeniert von ihrem eigenen Presseteam, ja, inszenieren lassen, um zu demonstrieren, dass sie mit diesem Trump dann überhaupt nicht...
Ja, das war von dem Gipfel in Kanada, ja, wo sie, erinnern sich bestimmt, Trump sitzt so und die anderen Führer um ihn rum und Merkel ist so die Antagonistin, ne? Und das hat Merkels Presseteam verbreitet und andere Fotografen haben einen ganz anderen Blickwinkel, da sieht es schon anders aus. Ja? So, aber die Frage ist ja jetzt, diese Gegenspielerinnenposition, hätte Merz die machen können und wäre es sinnvoll gewesen? Und ich glaube nein, weil wir brauchen, also wenn die Amerikaner morgen sagen, wir lassen die Ukraine ihrem Schicksal und die Front bricht in der Ukraine, was passiert denn dann? Was passierte denn letzte Mal, als die Russen auf dem Weg nach Kiew waren, sind 1,5 Millionen Ukrainer geflohen. Das passiert doch jetzt wieder. Und wo sind die denn dann? Hier. Also die Abhängigkeit von diesem Amerika und damit von diesem Trump ist doch groß. Dazu muss sich Merz verhalten. Mhm. Und deshalb sucht er eine Rolle, dass er da irgendwie vorkommt und dass er mit dem kann, ohne alles Deutsche preiszugeben, alle deutschen Interessen. Ja, und da spielt natürlich rein so profane Sachen. Der Merz ist ziemlich groß. Wie Trump. Ja? Der Merz spielt auch Golf. Der Merz hat auch diese Business-Attitüde. So. Und dann machen die halt so, haben die ja ausgegraben das Geburtszertifikat von Trumps Großvater. Und wie hieß der Mann? Friedrich. Also die versuchen, also, aber ja, die versuchen halt alles. Ne?
Und wie führen sie seine Rolle? Wir haben jetzt alle diese Szene, Stichwort Soap, in Erinnerung, wo die Europäer am Tisch sitzen und alle werden einzeln aufgerufen und über Friedrich Merz wird was gesagt, da geht es um die Sonnenbräune.
Ja, du siehst braun aus.
Das passt ja auch zu einer Soap eigentlich dann.
Ja,
ne?
Ja, aber das ist doch ein interessanter Moment. Die Europäer sitzen da und spielen in dieser Inszenierung mit, die sich Trump ja augenscheinlich gewünscht hat. Und dann muss ja jeder was sagen. Und dann kommt Merz dran und sagt, wir brauchen eine Waffenruhe. Weil die Europäer hatten ja vorher Trump darauf eingeschworen, erst müssen die Waffen schweigen und dann wird verhandelt. Was ehrlich gesagt ja auch total logisch ist. Und das hatte Trump ja zugestanden und dann bei diesem Alaska-Gipfel sich von Putin ohne Gegenzug einfach weggeschenkt. Und Merz hat dann gesagt, nee, Waffenruhe. Und dann ist ja Macron sofort beigesprungen und hat es auch gesagt. Also die machen auch einen Plan, wie sie diese Punkte wieder anbringen.
Sie sind mit dem Kanzler ja auch unterwegs im Flugzeug zum Beispiel zu diesen Terminen. Sie waren auch im Weißen Haus unmittelbar dabei, davor, danach. Wie erleben Sie den Kanzler da? Wie emotional ist er da vorher? Ist er da perfekt vorbereitet oder lässt er denn die Sachen auf sich zukommen? Oder ist alles tatsächlich genau durchgeplant?
Die bereiten sich irre vor. Also zum Beispiel als Angela Merkel damals zum ersten Mal ins Weiße Haus, wo Trump war, flog, hatte sie Folgen geguckt von The Apprentice. Also dieser Reality-TV-Show, die Trump aufgenommen hat. Oder Merkel hatte Interviews, die Trump dem Playboy gegeben hatte, in 80er Jahren gelesen. Oder Merz hat Leute angerufen, die vorher bei Trump waren. Also klar, die bereiten sich vor. Das Irre ist ja, normalerweise laufen diese Dinge nach einem Plan ab. Ja? Also das ist ja auch, erstmal reden die intern und dann reden die in der Pressekonferenz und die stimmen auch die Botschaften ab. Und bei Trump ist das ja so, das, was wir sehen, ist vor den eigentlichen Besprechungen. Also das Wesentliche ist noch gar nicht besprochen. Und das ist ja auch völlig regellos. Also keiner weiß, wie lange dauert das? 40 Sekunden? 40 Minuten? Und Trump nimmt ja auch die Journalisten nach so einem Ping-Pong-Prinzip dran. Das ist eine totale
Beliebigkeit. Da wird der gerufen laut und der lauteste setzt sich durch.
So, und dadurch ist es für die Europäer wahnsinnig, oder nicht für alle, wahnsinnig schwierig geworden.
Hat denn Friedrich Merz diese Termine, die Sie da erlebt haben, hat er das als großen Erfolg danach empfunden? Also gab es da eine große Erleichterung auch zu spüren?
Ja.
Haben Sie das wahrgenommen?
Ja, aber das war auch ein Erfolg. Also es war ein Erfolg. Dass, was wäre denn passiert, wenn er da untergegangen wäre? Also dann hätten wir hier ganz andere Probleme. Also das hat er als Erfolg verbucht und ich glaube auch zu Recht. Mhm.
Gibt es eine weitere Frage hier im Saal? Ja, hier vorne, bitte.
Ja, ich habe die Frage an den Mensch Robin Alexander. Was mich immer fasziniert bei Ihren Talkshow-Sendungen, wo Sie Teilnehmer sind, Sie lassen sich nie aus der Ruhe bringen. Egal, ob das so ein klugscheißerischer Besserwisser ist, der sich zur Debatte meldet oder so eine Krawallschachtel, ist egal, Sie behalten immer die Ruhe und die Besonnenheit. Wie machen Sie das?
Mir hat mal eine Kollegin von der FAZ, Mechtel Küpper, gesagt, als ich ganz junger Journalist war, ein Journalist regt sich nicht auf, ein Journalist macht sich Notizen. Also das ist ja ein Beruf. Also ich bin da in einer Funktion. Und auch, ich meine, wenn Sie einen Unfall haben und Sie müssen operiert werden, dann wollen Sie nicht, dass der Chirurg seiner Betroffenheit Ausdruck gibt.
Können Sie sich an Ihren ersten Fernsehauftritt erinnern, wo Sie wussten, oh, das ist jetzt aber wirklich ein Riesenpublikum. Und was ich jetzt hier sage, das zählt. Können Sie sich daran erinnern, wann das war?
Ja, es gab mal 2013 so eine Sendereihe bei ProSieben mit Stefan Raab. Die hieß Absolute Mehrheit. Und da kam ich auch vor, so als journalistischer Sidekick.
Und auch da keine Nervosität von Anfang an?
Man hat schon so Techniken, wie, aber ich habe ja auch vorher veröffentlicht. Also das war ja nicht das erste Mal, dass ich der Öffentlichkeit gegenüber trat.
Ist ja was anderes, wenn da eine Kamera ist und wenn man da sprechen muss. Das kann man ja verstehen, dass da jemand vielleicht...
Ich habe ja schon gesagt, meine Frau hat mir alles Wesentliche erklärt und dann habe ich mich dran gehalten.
Eine weitere Frage, bitteschön.
Vielleicht noch mal eine Frage zu Ihrer Arbeit. Also Sie sind ja Journalist, Sie sind ja auch ein Autor, der in der Zeitgeschichte unterwegs ist, arbeiten mit sehr vielen Menschen und Quellen, so wie Sie es auch beschrieben haben. Das kann man sicherlich nicht generalisieren. Wo beginnt die Relevanz oder Ihr Interesse an einer Person?
Also wenn Sie es mal sehen nach Niklas Luhmanns Systemtheorie, dann zerfällt unsere Gesellschaft ja in verschiedene Subsysteme. Und bei Luhmann heißt es dann immer die Leitdifferenz. Ja? Also in der Finanzwirtschaft ist die Leitdifferenz Geld. Ja? Oder und in der Politik ist die Leitdifferenz Macht. So, und ich muss mich für die Leute interessieren, die Macht haben. So, und Macht bedeutet, Menschen in sozialen Zusammenhängen zu etwas bringen zu können, zu tun, was sie nicht wollen. Und ich muss gucken, wie wird diese Macht organisiert und wie wird diese Macht ausgeübt. Weil wir haben ja die Vorstellung, dass in unserer Gesellschaft darüber Transparenz herrscht, weil ja letztlich wir diese Macht vergeben. Alle 4 Jahre durch die Wahlen. Und deshalb ist es für mich wichtig, wer hat auf welchen Posten Einfluss. Also wenn Sie noch in Ihrem Leben SPD-Generalsekretär werden, dann werde ich Sie anrufen und fragen, ob wir uns zum Kaffee treffen.
Hat denn Ihr Wissen um diese ganzen...
Wobei die Macht eines SPD-Generalsekretärs jetzt relativ ist.
Hat denn Ihr Wissen... um diese ganzen Hintergründe und Nöte, in der diese Menschen auch sind, die Macht wollen, die Macht haben. Also Stichwort, was da alles bei der Ampel passiert ist. Das sind ja teilweise auch Intrigen, über die Sie schreiben, was da alles passiert ist. Hat sich das Wissen um die persönlichen Nöte der einzelnen Leute eigentlich auch ein bisschen dann milder und empathischer gemacht für diese Menschen, die Sie da beschreiben?
Ich versuche, den Leuten gerecht zu werden. Also wenn Sie mein Buch gelesen haben, merken Sie auch, ich sage ja nicht, der und der ist unmöglich oder so. Also ich versuche, die Menschen in ihren Zwängen zu beschreiben. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich es richtig gemacht habe, wenn mir Leute aus verschiedenen Perspektiven eine Rückmeldung geben. Also wenn mir Leute sagen, also wie du das damals mit dem Heizungsgesetz, ich habe das jetzt bei dir gelesen, wie du das mit dem Heizungsgesetz beschrieben hast. Dem Habeck wurde aber übel mitgespielt. Und dann kommt der Nächste und sagt, ich habe das gelesen, also dieser Habeck, grauenvolle Fehler. Dann freue ich mich, weil dann konnten die Leute aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit dem, was ich da geliefert habe, was anfangen. Weil ich habe gar nicht die Ambition, dass alle meiner Meinung wären, sondern ich habe die Ambition, den Leuten in ihrer Meinungsbildung ein bisschen weiterhelfen zu können. Ja, und das ist seltsamerweise, je älter man wird als Journalist, das ist so ein Leitartikel mit einer scharfen Meinung. Ja, die, das hat man drauf als Journalist, ja, das kriegt man irgendwie hin. Aber das eigentlich Interessante ist doch zu verstehen, warum ist das so gekommen? Warum hat er das gemacht? Warum ist das so gekommen? Warum ist das anders? Das erstmal zu verstehen, das ist doch das eigentlich Interessante.
Kann man vielleicht als zwei Muster zusammenfassen, die ich so aus dem Buch mitnehme, über das Scheitern der Ampel, dass es zum einen Führungsschwäche ein Problem ist und zum anderen aber auch die Tatsache, dass Menschen etwas als richtig erkannt haben, es dann aber gegenüber der eigenen Basis nicht durchsetzen wollen oder können. Kann man das als zwei entscheidende Muster zusammenfassen?
Ja, also ich glaube, also was Sie da nennen, ist ja irgendwie, das läuft ja ineinander, aber da ist was dran. Ja? Aber es ist auch nicht trivial. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, das jetzt nicht in dem Buch steht, weil das erst später passiert ist. Ja? Als die diese Verfassungsrichterin wählen wollten, diese Frau Brosius-Gersdorf, da kam ja der Moment, wo irgendwann der Unionsfraktionschef Jens Spahn zu seinem Kollegen von der SPD gehen musste, Herr Miersch, und sagen musste, ich habe dir zugesagt, dass wir diese Frau wählen, aber es geht nicht. Ich habe die eigenen Leute nicht hinter mir, die folgen mir nicht. Und dieser Herr Miersch konnte ihm aber nicht helfen, der konnte die Wahl nicht absetzen, weil er sagte, das verkraften meine eigenen Leute nicht. Ja? Also es ist ja, Führungsversagen klingt immer so, man müsste nur mal auf den Tisch hauen. So, ne? Das ist ja nicht so, das sind alles ganz schwierige. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, ich glaube, ich darf das erzählen. Vor kurzem hat die neue Regierung den Zuzug von den Familienmitgliedern von subsidiär anerkannten Flüchtlingen stark eingeschränkt. Ja, also wenn sie Flüchtlinge sind, gibt es so verschiedene Levels und subsidiär ist so das Schwächste und die dürfen ihre Familien nicht mehr nachholen. Und es gab SPD-Abgeordnete, die dafür gestimmt haben, weil es im Koalitionsvertrag steht, und vorher und nachher von schweren Weinkrämpfen geschüttelt wurden. Das ist Politik. Das geht so sehr an den Körper, an das Ganze. Ja? Und das, da kommen wir wieder auf unser Anfang. Das hat eine Dramatik. Ja? Und das ist doch auch, ja, das muss man verstehen, wenn man über diese, oder es lohnt sich, es zu verstehen, wenn man über diese Dinge nachdenken möchte.
Das hat eine Dramatik, also mich hat sehr nachdenklich gemacht, die Szene im Koalitionsausschuss war das, glaube ich, mit einem bekannten FDP-Politiker, der beim nächtlichen Verhandeln über den Tankrabatt ein bisschen zu viel wohl getrunken haben soll. Da kann man jetzt sagen Gossip, aber sie erzählen das ja und nennen auch den Namen dieser prominenten Person, ja, weil es auch was aussagt über die Nöte dieser Menschen und über die Dynamik.
Es ist geschehen. Auch das ist doch Teil eines dramatischen Geschehens.
Ist Alkohol da ein generelleres Problem in diesen Kreisen? Dass Menschen nicht mehr anders mit ihrem Druck umzugehen wissen?
Das weiß ich nicht. Dazu gibt es ein klassisches Buch von Jürgen Leinemann, das heißt Höhenrausch. Und nun ist Jürgen Leinemann der Vater von einer Kollegin, mit der ich gut befreundet bin. Und Leinemann hatte selber ein Alkoholproblem und hat damals seine Sucht als spiegelbildlich für den ganzen Politikbetrieb beschrieben. Bei aller Verehrung für Jürgen Leinemann, das ging mir ein bisschen weit. Weil eigentlich sind die Leute schon sehr diszipliniert im politischen Berlin. Das können sie sonst auch gar nicht schaffen.
Aber Sie haben sich doch dazu entschieden, diese Person auch so zu benennen und zu sagen, die Verhandlungen sind auch daran gescheitert, dass ein ganz wichtiger Vertreter einfach zu viel getrunken hatte.
Nein, also die Verhandlungen sind nicht gescheitert, die haben ja einen Kompromiss geschafft. Und ich stelle dar, dass, also es gibt führende Leute, die sagen, Christian Lindner hatte in dieser Nacht etwas viel getrunken, und ich habe andere, die sagen nein, und ich habe auch Christian Lindner selbst zu Wort kommen lassen. Er sagt, das stimmt nicht, das ist Verleumdung. Aber dass das etwas ist, über das man sprechen muss, das finde ich schon.
Gibt es noch eine weitere Frage hier aus dem Saal? Bitte schön, hier vorne.
Eine Frage zum Ukraine-Konflikt. Friedrich Merz hat ja vor der Wahl versprochen, mehrfach versprochen und auch unmissverständlich versprochen, dass er den Taurus liefern werde. Olaf Scholz hat es immer abgelehnt mit Begründungen, die zum großen Teil nicht nachvollziehbar waren. Merz liefert den Taurus immer noch nicht. Wie ist Ihre Einschätzung, warum er das nicht tut? Könnte es zum Beispiel sein, dass es eine Drohung von Seiten Putins gibt, der halt irgendwas Schreckliches androht, was der Öffentlichkeit nicht bekannt ist und deswegen die Lieferung nicht stattfindet? Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
Also prinzipiell ist das Spannungsfeld da. In diesem ist es so, dass man möchte die Ukraine unterstützen. Gleichzeitig möchte man aber auch nicht als Deutschland oder als NATO direkte Kriegspartei werden. Beides ist ja nachvollziehbar. Und Olaf Scholz hatte die Theorie, dass mit der Lieferung des Taurus man dort in eine Grauzone käme, die zu riskant wäre. Und Friedrich Merz hat ihm als Oppositionsführer widersprochen, macht als Kanzler jetzt aber dasselbe, was Scholz gemacht hat. Ich persönlich glaube, aber das jetzt falle ich in den Bereich Kommentar, dass man hätte vor 2,5 Jahren den Taurus liefern sollen. Aber ich kann auch Scholz' Argumente verstehen und ich finde auch, die muss man ernst nehmen.
Letzte Chance ist der Titel des Buches Der neue Kanzler und der Kampf um die Demokratie. Wie sehen Sie denn die Chancen? Wie steht es um die Demokratie?
Was ich damit meine ist, dass wir haben ja das Phänomen, dass Regierungen der Mitte nicht mehr funktionieren. Also die Ampel war eine Regierung der Mitte und die hat irgendwann sich sozusagen selbst in die Luft gesprengt. Und die Ränder werden gleichzeitig immer stärker. Und zwar beide Ränder, links und rechts. Und wir kommen in Verhältnisse, wie wir sie jetzt schon in Frankreich sehen. Also in Frankreich wählen die Linken ganz links und ganz rechts alle paar Monate gemeinsam die Kandidaten der Mitte ab, die Reformen machen wollen. Und die die Mitte liefert nicht die Ergebnisse, die sie braucht. Und diese Unzufriedenheit nährt wieder die Ränder. Und die erstärkenden Ränder machen es für die Mitte wieder schwieriger, die Ergebnisse zu produzieren. Das ist also eine Art Teufelskreis. Und ich glaube, das muss irgendwann durchbrochen werden. Also wir brauchen irgendwann eine Regierung, die richtig was hinkriegt, wo die Leute auch sagen, hier ist was erreicht worden. Und dann kann man aus diesem Teufelskreis aussteigen. Wenn es aber nicht klappt, dann wird es schwierig. Also mal angenommen als Gedankenspiel, Schwarz-Rot macht das Gleiche wie die Ampel. Also einigen sich nicht und sagen irgendwann, wir können nicht mehr miteinander. Da bin ich mal gespannt auf das nächste Wahlergebnis.
Ist die Brandmauer vor diesem Hintergrund, die sogenannte Brandmauer, ist das eine gute Idee? Oder könnten Sie möglicherweise auch der Argumentation folgen, naja, lasst die Leute mal in die Regierung nehmen, die entzaubern sich, sowas wird dann manchmal gesagt. Ist die Brandmauer eine gute Idee?
Also ob das jetzt ein toller Begriff ist, weiß ich nicht. Aber die Frage ist doch, ist die AfD regierungsfähig? Das ist die Frage, die dahinter steht. So, die kann man doch nicht mit Blick auf die Union beantworten. Die muss man mit Blick auf die AfD beantworten. Wie steht die AfD zur EU? Will sie da austreten oder nicht? Schwankt auf den Parteitagen so. Wenn wir aber aus der EU austreten würden als Deutschland, dann würden wir über Zölle und Ähnliches, also da hätten wir ganz andere Themen. So. Wie steht die AfD zur NATO? Alice Weidel hat letzte Woche öffentlich gesagt, sie würde eine Kommission einrichten, die untersuchen würde, ob die NATO ein Angriffsbündnis sei. Das ist das Gegenteil von dem, was die CDU seit 80 Jahren erzählt. So, wie steht die AfD zum Rechtsstaat? Wie steht die AfD zum Grundgesetz? Wie steht die AfD zur Vergangenheitsbewältigung? Zu unserem Umgang mit den Verbrechen des Nationalsozialismus? Wie steht die AfD zu Israel? So, und da kann man, das muss man alles angucken. Und wenn es jemals einen Parteitag gäbe, wo eine Alice Weidel oder jemand anders durchsetzen würde, dass die AfD in diesen Punkten vernünftig wird, vernünftig aus der Perspektive der politischen Mitte gesprochen, dann wird die Brandmauer noch 2 Wochen stehen. Aber das muss erstmal passieren. Deshalb ist die Frage, ob die Brandmauer hält oder steht, ist eine Frage, die in der AfD beantwortet wird.
Robin Alexander, meine letzte Frage an Sie ist, würden Sie irgendwann gerne mal tauschen vielleicht und dann auf der Regierungsbank sitzen oder vielleicht Regierungssprecher sein, sowas machen wie Herr Stefan Cornelius von der Süddeutschen. Wäre das eine Idee, die Sie vielleicht in mittelbarer Zukunft mal angehen würden? Oder schließen Sie das aus?
Also Sprecher und Politiker sind nochmal 2 unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, als Sprecher wird man wirklich nur glücklich, wenn man glaubt, dass die Person, für die man spricht, jetzt wirklich genau das Richtige für Deutschland ist. Da muss man 1000% dahinter stehen, sonst ist das, glaube ich, echt frustrierend. Und bei den Politikern, das ist ein ganz anderer Job. Also das muss man auch können. Also die Idee, dass ich das könnte, wäre ehrlich gesagt vermessen. Das erinnert mich immer daran, kennen Sie noch Marcel Reich-Ranicki, der früher immer die Romane besprach? Und der wurde mal gefragt, wenn Sie das immer so schlau wissen, schreiben Sie doch mal selber einen Roman. Und dann sagte er, um zu wissen, wie man ein Steak brät, muss ich mich noch lange nicht selbst mit dem Hintern in die Pfanne setzen.
In diesem Sinne, herzlichen Dank. Danke für das Gespräch. Danke. Robin Alexander, letzte Chance, der neue Kanzler und der Kampf um die Demokratie ist der Titel des Buches. Danke Ihnen ganz herzlich für Ihre tollen Fragen, für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Herkommen hier in Homburg. Dankeschön.